Hallo und herzlich willkommen beim Ballestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute beschäftigen wir uns in der Sendung mit den Themen Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Bevor wir in das Thema starten, gibt uns Nicole Selmer von der Ballestra Chefredaktion einen kleinen Ausblick, was euch im nächsten Heft so erwartet.
Den Schwerpunkt der kommenden Ballesterer-Ausgabe widmen wir der Bundesliga der Frauen. Wir schauen dabei auf wichtige Vereine der Liga in Wien, in Graz, im Westen. Wir sind natürlich auch in St. Pölten zu Gast. Da haben wir mit der Meistertrainerin Liese Brankau gesprochen. Und außerdem stellen wir uns die Frage, wo steht die Bundesliga im internationalen Vergleich? Ja, all das gibt es in der neuen Ausgabe. Dazu natürlich viele weitere Geschichten, Fotos, Interviews, wie ihr es kennt. Planmäßig ab 26. April im Handel, sofern nichts dazwischen kommt.
Ihr habt es gehört, ab 26. April ist der Ballestra im Handel. In unserer 61. Ausgabe des Ballestra Podcasts geht es um Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Dazu haben wir mit Ronny Plaschke gesprochen. Plaschke ist einer der renommiertesten, interessantesten Sportjournalisten im deutschsprachigen Raum, wie ich meine. Er hat zahlreiche Bücher über gesellschaftspolitische Themen, so zum Beispiel Fußball und Machtverhältnisse, Homophobie, Neonazis und unlängst hat er ein Buch über Kolonialismus und Rassismus im Fußball geschrieben. Dabei geht Plaschke vor allem auf die Wurzeln des Übels ein, also auf die historisch gewachsenen Verhältnisse. Ich habe Plaschke in Berlin erreicht und mich mit ihm unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ronny, schön, dass du dir Zeit nimmst, um heute bei uns in der Sendung dein neues Buch vorzustellen und mit uns über gesellschaftspolitische Themen und im speziellen Rassismus, Kolonialismus im Fußball zu sprechen. Danke.
Danke für die Einladung, hallo.
Dein neues Buch basiert auf Recherchen in 9 Ländern auf 5 Kontinenten. Du hast mehr als 120 Interviews in den Jahren 2020 bis 2023 geführt und hast auch geschrieben, ein globaler Fokus ist notwendig, um die Hierarchie zwischen den Erbteilen, die auch nach dem Kolonialismus fort dort im Fußball besser zu erfassen. Der Titel war das erste, das mir aufgefallen ist, Spielfeld der Herrenmenschen, Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Ich musste da natürlich sofort an den Nationalsozialismus denken, was aber wahrscheinlich zu kurz gedacht ist. Vielleicht kannst du zum Titel gleich mal was sagen.
Ja, der Begriff Herrenmenschen, der ist natürlich sehr krass und schreckt vielleicht auch im ersten Moment viele ab, aber ich wollte auch dieses Drastische zum Ausdruck bringen, denn wir hangeln uns ja beim Thema Rassismus so von einem Skandal zum nächsten, von einer symbolischen Kampagne zur nächsten, aber wir schauen zu wenig auf den historischen Ursprung des Fußballs und der ist ja auch im Kolonialismus begründet. Erstmal ist das Allgemeinwissen in den Gesellschaften Europas nicht sehr ausgeprägt zur Kolonialzeit, obwohl der Wohlstand bei uns vor allem darauf basiert und die gesamte Weltgeschichte und Politik auch aktuell ist strukturiert durch den Kolonialismus und ja, wenn wir auf das Mutterland Fußball schauen, nach England mit Ehrfurcht und auch etwas romantisierend, dann wäre der Fußball nicht denkbar gewesen ohne die britische Kolonialmacht, die den Fußball dabei verbreitet hat und nicht, weil sie daran Spaß hatte, sondern weil sie vor allem die Briten, aber auch die Franzosen, Portugiesen, Niederländer, die haben Kolonien ausgebeutet und ihre, Zitat, Untertanen diszipliniert, klein gehalten, getötet, ja, und deswegen ist der Begriff Herrenmenschen, finde ich, da gar nicht so übertrieben.
Es geht ja auch um Sprache, natürlich in dem Buch. Du schreibst von schwarzen Spielern, aber als politischer Begriff. Kannst du das vorab noch erklären?
Ja, also das ist ja vor allem eine Selbstbezeichnung schwarzer Menschen, weil sie über diesen Begriff ja markiert und seit Jahrhunderten auch diskriminiert, ausgegrenzt, getötet werden. Der schwarze Körper an sich ist in vielen Gedanken und heute noch mit vielen Stereotypen belegt. Und es gibt dafür keine biologische Begründung, obwohl die Kolonialmächte mithilfe der Wissenschaft damals ja ihre Ausbeutung, ihren Sklavenhandel ja irgendwie rechtfertigen mussten. Also wir waren stolz auf die Französische Revolution, auf die universellen Menschenrechte, auf die Aufklärung. Aber wie haben die Europäer das für sich gerechtfertigt? Indem sie Menschenrassen erfunden haben mit der Wissenschaft. Und damals die weißen Menschen galten als führend intellektuell und schwarze Menschen wurden eben kategorisiert als körperlich leidensfähig, wild. Also das alles ist längst widerlegt und längst als rassistische Ideologie entkräftet. Aber trotzdem hält sich das bis heute und deswegen wird schwarz vielfach groß geschrieben, weil es eigentlich der Begriff der Hautfarbe sonst ins Leere geht und sonst viel zu banalisiert ist. Und deswegen habe ich das aufgegriffen und schreibe schwarz auch durchgehend in dem Buch dann groß.
Der Einstieg in dein Buch erfolgt mittels eines Beispiels. Ich zitiere da kurz: Das Spiel im Estadio Mestalla von Valencia gerät außer Kontrolle. Zum wiederholten Mal wird Vinicius Junior von Fans rassistisch beleidigt. Du beschreibst die Ereignisse, wie der Fall dann auch medial und auf Verbandsebene verhandelt wurde und kommst zum Schluss: Das System ist der Skandal und nicht der einzelne Vorfall. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ja, Vorfälle wie diese, die gibt's eigentlich immer wieder. Und dann gibt's die Schlagzeilen, dann gibt's die Empörung, dann gibt's den Wunsch nach Kampagnen, nach Lösungen, nach einer Entschuldigung, nach einem Rücktritt, nach einer Strafe. Aber damit wird das Problem ja nicht gelöst. Also es sind die Strukturen, dass zum einen die Teams natürlich divers sind, bunt, sagt man heute, und wir sie feiern als Symbole von multikulturellen Gesellschaften. Aber dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, in den Vorständen, in den Präsidien, bei den Sponsoren, bei den Schiedsgerichten, aber auch bei uns in den Sportmedien, dort sind es vor allem weiße Menschen, überwiegend weiße Männer. Nicht, weil wir jetzt per se direkt offen rassistisch sind, sondern weil die Strukturen so sind, weil Menschen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Menschen benachteiligt sind in Bildung, in Arbeitsmarkt, in Netzwerken, Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die überhaupt erst in solche Positionen vordringen können, die haben vielleicht verständnisvollere Arbeitgeber, sie haben andere Netzwerke und das wird zu wenig betrachtet. Und Strukturen auch deshalb, da gibt es leider zu wenige Studien bislang, aber es gibt dieses sogenannte Racial Stacking. Das haben zum Beispiel Forscher und Forscherinnen in Berlin mal erhoben, am Beispiel der ersten und zweiten Bundesliga in Deutschland, dass diejenigen Spielpositionen, denen man da jetzt allgemein Spielintelligenz, Weitsicht, Führungsqualitäten nachsagt, also der Zehner, der Spielmacher oder der Sechser im defensiven Mittelfeld, dass die überproportional von weißen Spielern besetzt werden. Und diejenigen Positionen, denen man Kraft nachsagt, Explosivität, Schnelligkeit, also diese körperlichen Attribute, da sind es dann überproportional viele schwarze Spieler. Wir kennen die Diskussion auch aus dem American Football, wo es ja bis vor kurzem kaum schwarze Quarterbacks gab und gibt, und das müsste man noch mehr schauen. Und wie gesagt, an niemanden geht der direkte Vorwurf. Wir können nicht sagen, Trainer X, Manager Y, die seien rassistisch, aber es hat uns offenbar, ist es bei uns irgendwie alle, hat es sich eingeschrieben und führt vielleicht dazu, dass wir Spieler und Spielerinnen anders beurteilen, wenn sie schwarz oder weiß sind.
In Österreich gab es unlängst den Fall, dass Spieler und Funktionäre von Rapid Wien nach einem gewonnenen Stadtderby mit den Fans homophobe Chants gesungen haben. Das Ganze kursierte dann als Video im Internet, woraufhin sich die Bundesliga zu umfangreichen Strafen in Form von Spielsperren gegen die betroffenen Personen entschieden hat. Für viele Fans war das dann eine zu harte Entscheidung. Und da lande ich wieder bei deinem Satz, das System ist der Skandal und vielleicht nicht der einzelne Vorfall nur an sich.
Siehst du da eine Vergleichbarkeit?
Ja, dieser Fall hat mich auch in unterschiedlichen Punkten zum Nachdenken gebracht. Also erst einmal das Setting des Fußballs, ja, im Siegesrausch, in der Emotionalität, da kommt vielleicht Denkmuster an die Öffentlichkeit, die sonst im Verborgenen geblieben wäre. Ja, dass sowas möglich ist, dass nach all den Debatten der vergangenen 15 Jahre, das hat mich schon sehr erstaunt. Dann die Reaktion, die öffentliche Reaktion, die war, die Kritik, die war erwartbar, dass so viele Leute dann diese Spiele auch verteidigt haben, das hätte ich auch nicht gedacht. Dann wiederum die Sanktionen, auch die Nichtnominierung für das Nationalteam. Und wenn wir dann zu unserem Oberthema kommen, dann frage ich mich schon, weil Ralf Rangnick hat ja gesagt, das ist keine dauerhafte Entscheidung und vermutlich wird es beim nächsten Mal auch bei den nächsten Spielen auch dann vermute ich mal, dass sie dann wieder eine Chance bekommen würden. Aber wie wäre es beim Thema Rassismus? Hätten diese Spieler sich so drastisch rassistisch geäußert? Hätten diese Spieler sich so drastisch antisemitisch geäußert? Beim Thema Antisemitismus, glaube ich, dann wäre das, hätten sie eine längere Strafe erhalten, vielleicht sogar lebenslang, das weiß man nicht. Aber man sieht also hier, da gibt es anscheinend immer noch diese Hierarchie der Diskriminierungsformen, dass ist spekulativ, würde ich mal sagen, aber wir sprechen ja von menschenfeindlichen Einstellungen und ja, das deswegen ist, finde ich es erstmal okay und wäre schön, wenn da auch noch eine Debatte entstehen würde, die ein bisschen ja differenzierter sein würde oder wenn der österreichische Fußballverband daraus jetzt inhaltliche Kampagne noch ableiten würde. Das müssen wir mal abwarten.
Also das System wird dadurch ja nicht unbedingt stark verändert, oder? Also deswegen auch meine Frage vorher, ob es vergleichbar ist, die Reaktion jetzt des Teamchefs oder auch der Bundesliga ist eine bestrafende, aber Veränderung bewirkt sowas dann vielleicht nur mit Glück, oder?
Ja, diese Strafe, die musste dann auf jeden Fall sein, aber das ist ja mein Reden auch schon seit anderthalb Jahrzehnten, dass in diesem Männlichkeitskult Fußball, der Mann gilt als stark und wie wir Homosexualität lange porträtiert haben als etwas Schlüpfriges, wie wir es visualisiert haben, dass es okay war, diese Gesänge lange zu dulden, dass es dort wenig Projekte an der Basis gab und wenn es sie gab, nicht langfristig finanziert, dass wir kaum Frauen in den Entscheidungspositionen haben, also dass Diversität, Vielfalt, alternatives Denken nicht gerade gutiert werden, sondern zum Teil auch so, ja, das sind Typen, das sind Machos, das gehört zum Fußball dazu. Genau, das müsste man hinterfragen. Beim Thema Rassismus ist es bedingt vergleichbar, aber deswegen sollten sich ja gerade die Clubs mit hohen Etats, gerade die Fußballverbände ja auch größere Abteilungen zulegen. Man kann nicht für jede Abteilung, also nicht eine Abteilung für Rassismus oder Homophobie, sondern es sollten eigentlich eher organische Abteilungen sein, die auf Augenhöhe auch mit den Vorständen und Geschäftsführungen diskutieren können. Und das ist wichtig, dahingehend auch Sponsoren zu begutachten und so weiter, Lieferketten. Also ist das Thema, sagen wir mal, Menschenrechte, das Thema soziale Verantwortung ist sehr, sehr groß und im Idealfall würde sich das darunter alles bündeln und dass man solche Strukturen dann aus verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt, kritisiert, evaluiert und dann vielleicht auch immer mal wieder auch verändert und optimiert.
Der Fußball wird ja bis heute häufig als positives Beispiel auch für Völkerverständigung, Befriedung und so weiter herangezogen. Du hast jetzt historische Fälle recherchiert, wo es sich ganz anders zugetragen hat. Es sind Reportagen in früheren Kolonien. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in so eine recherchierte Geschichte.
Ja, das finde ich ist auch einer der wesentlichen Punkte. Wenn wir über den Rassismus nachdenken, müssen wir erstmal verstehen, woher kommt er eigentlich? Ich hatte das gerade angerissen mit den Menschenrassen und den Wissenschaften, die sich über Jahrhunderte ja auch gehalten haben. Und England, wie gesagt, ohne den Kolonialismus würde es diese globale Verbreitung des Fußballs nicht geben. Und ich wollte das mal an einem Beispiel bildhaft machen. Und habe ich gedacht, warum fahre ich nicht mal in die größte ehemalige Kolonie Großbritanniens, nämlich auf den indischen Subkontinent. Da war ich in Kolkata, lange hieß es ja Kalkutta, das war die Hauptstadt von Britisch-Indien. Und dort gibt es Fußballvereine, die älter sind als der FC Bayern oder als der FC Barcelona. Und ich wollte mal in Erfahrung bringen, wie war das damals eigentlich als britische Soldaten, Missionare, Lehrer im 19. Jahrhundert auf ihrer expansiven Mission durch die Welt geschippert sind, um Länder auszubeuten, ihnen die Religion aufzuzwingen. Und ja, und in Indien war es so, dass natürlich die Soldaten fernab der britischen Inseln sich bei Laune halten wollten, sich gesünder ernähren wollten. Aber natürlich, was machen sie zum Zeitvertreib? Sie spielen Fußball, Cricket, Rugby, Tennis, ja, um das Fernweh zu minimieren. Und die Inder auf ihrem eigenen Territorium, die durften jahrzehntelang gar nicht mitspielen. Also über den Fußball wurde dort eben auch ja, Kontrolle ausgeübt. Irgendwann durften sie dann mitspielen, dann durften diejenigen aber nur mitspielen, die mit den Briten zusammengearbeitet haben, als Söldner, als Fürsten, als ja, als Beamte für die Kolonialmacht. Und langsam haben die Inder sich den Fußball erobert. Und deswegen war Fußball lange ein Kontrollinstrument. Es wurden auch die Untertanen in Anführungsstrichen aufgewiegelt. Und es war ein Instrument der sozialen Ungleichheit. Und das fand ich sehr interessant. Das kann man auch in den Kolonien Frankreichs nachzeichnen, in Nordafrika oder in den Kolonien von Portugal, in Mosambik oder Angola zum Beispiel. Und das müssen wir erstmal erforschen, verstehen. Und man kann dann eigentlich noch Jahrzehnte weitergehen, dass der Fußball ja ein koloniales Instrument war und sehr rassistisch. Und auch ich war auch in Namibia zum Beispiel, ehemalige Kolonie des Deutschen Reiches, wo es eklatant ist, dass zum Beispiel die wenigen deutschsprachigen Vereine, die es heute noch gibt, sehr gut ausgestattet sind. Auch die Ländereien, die überwiegend in weißer Hand sind, die den und dann das Nationalteam, was mehrheitlich schwarz ist, das hat kein vorzeigbares Stadion und muss dann die Pflichtspiele in Südafrika bestreiten. Also so wirkt das Koloniale fort und das kann man eigentlich in vielen Ländern so nachzeichnen.
Du schreibst auch, dass du fast 4 Wochen für Recherchen in England unterwegs warst, und hast da an allen Standorten auch nach Symbolen für die schwarze Geschichte des Fußballs gesucht. Ganz besonders ist mir da auch dann das Beispiel von Raheem Sterling, aufgefallen, einen sogenannten Helden unter den Nachfahren der Windrush-Generation. Kannst du uns vielleicht sein Beispiel etwas näher bringen?
Ja, Raheem Sterling, der ja lange bei Manchester City war, jetzt beim FC Chelsea ein großer anerkannter Spieler des englischen Nationalteams, aber der seit Jahren immer auch wieder unter Doppelstandards leiden muss. Ja, er hat ein Tattoo einer Waffe und dafür wurde er stark kritisiert und konservative Kräfte haben seinen Rücktritt gefordert, ohne zu wissen, was der Hintergrund eigentlich ist, denn Raheem Sterling hat unter Gewalt gelitten in seiner Jugend in Jamaika und wollte damit eben auch aufgreifen, so eine Art, so ein Hinweis darauf, dass er eben sozusagen zurückschießt mit Toren und eben ich nicht mit Gewalt. Und das zieht sich durch, ja, dass schwarze Spieler in England oftmals porträtiert werden als diejenigen, die viel Geld ausgeben, die unpünktlich sind, die undiszipliniert sind, die natürlich sehr gern gesehen sind, wenn sie erfolgreich sind, aber da werden weiße Spieler oftmals anders beurteilt. Und die Windrush-Generation, ja, das Schiff Windrush, was in den 40er Jahren in Großbritannien anlegte mit Einwanderern aus der Karibik, die dann auch den Wiederaufbau Großbritanniens unterstützt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die eingeladen wurden, ja, und die dann in den folgenden Jahrzehnten diskriminiert wurden, benachteiligt wurden und die vielen erfolgreichen Fußballer karibischer Herkunft, man kann ja durch die Generation gehen, die hatten es immer schwer, die mussten, sagten sie mir zumindest in Interviews, immer mehr leisten, um anerkannt zu werden. Heute ist das Nationalteam sehr divers, aber es ist sehr krass in den Vorständen der FA, in den Premier League Clubs. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war bei einem Treffen schwarzer Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die sich da vernetzen, um gemeinsam eine Stimme zu haben. Da gab es innerhalb von 150 Jahren Spitzenfußball in England nur 9 schwarze und asiatischstämmige Schiedsrichter. Also das ist ja unfassbar. Und ja, trotzdem sind die Leute in England, das hab ich den Eindruck, sehr ernüchtert, ermüdet. Es war sehr schwer, dort Interviewpartner zu gewinnen, weil das Thema immer wieder aufploppt und sich nicht so richtig was bewirkt. Und jetzt auch in den vergangenen Jahren mit dem Brexit, mit den Migrationsdebatten, mit dem aufkommenden Rassismus. Also in England wird es immer weitergehen und es ist eine Endlosschleife.
Eine kleine Kritik habe ich auch rausgelesen an Jürgen Klopp, der sich ja oft auch sehr reflektiert zu Themen äußert, dass er den Afrika Cup als kleines Turnier abgetan hat. Was bewirken denn solche Aussagen auch für den Fußball?
Das ist eine Aussage, die vielleicht stellvertretend ist für diese europäische Überlegenheitskultur. Ich will das Jürgen Klopp gar nicht jetzt sehr negativ auslegen. Er sagt selbst, er habe das ironisch gemeint, aber es kommt eben auf dem afrikanischen Kontinent so an. Man kann das fortführen in den vergangenen Jahrzehnten, dass viele afrikanische Nationalteams von europäischen Trainern trainiert wurden, die in Europa keinen Job mehr gefunden haben. Dass die Strukturen eben darauf ausgelegt sind. Es gibt andere Beispiele. Samuel Eto'o, ehemaliger Nationalspieler Kameruns, der wurde mal in einem animierten Spot von einem Sportartikelhersteller als kämpfender Löwe dargestellt. Also da hat man auch so diese alte stereotype Darstellung schwarzer Menschen als tierähnliche Kämpfertypen. Also man kann das in den Ländern nachzeichnen, dieses neokoloniale Denken. Ich finde es aber auch interessant, dass sich das manchmal ein bisschen umkehrt. Wir hatten vor kurzem ja den Afrika Cup und eine sehr hohe Anzahl der Spieler in den afrikanischen Nationalteams ist in Europa aufgewachsen. Ich glaube, mehr als 200 Spieler sind in Frankreich aufgewachsen. Wir wissen, Frankreich, eine der größten Kolonialmächte der Geschichte. Wir kennen das französische Nationalteam als sehr divers mit Spielern algerischer Herkunft, senegalesischer Herkunft, marokkanischer Herkunft. Aber es kehrt sich auch um, dass zum Beispiel jetzt die Verbände Marokkos, Algeriens, Senegals sagen, hier, es gab diese Kolonialgeschichte und wir machen uns das auch zu eigen. Wir schicken Scouts nach Frankreich, nach Belgien, in die Niederlande und suchen dort nach Spielern, deren Eltern, Großeltern vielleicht ausgewandert sind. Also das ist interessant, wie sehr das alles zusammenhängt. Und ich denke manchmal, wie rückständig es überhaupt noch ist, dass da Nationen gegeneinander antreten für diesen Wettstreit im Fußball, wobei irgendwie alles miteinander zusammenhängt und alles miteinander verwachsen ist, ist es eigentlich sehr, ja, altmodisch, dass noch Länder gegeneinander antreten.
Eine interessante Sichtweise, ja. Ich würde gerne auf die Geschichte in Deutschland noch zurückkommen. Gibt es vielleicht auch Parallelen mit der österreichischen Geschichte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD? Du hast da auch Fälle recherchiert von schwarzen Spielern, die da ihre rassistischen Erfahrungen auch gemacht haben. Kannst du uns da mitnehmen und eine Geschichte erzählen aus der BRD?
Ja, wenn du gestattest, ich habe ein sehr interessantes Beispiel noch gefunden vor der Gründung der Bundesrepublik, weil das war eigentlich mein Ziel, auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mal jemanden zu finden. Denn auch Deutschland, das Deutsche Reich, war durchaus eine beachtliche Kolonialmacht bis zum Ersten Weltkrieg. Es gab Völkerschauen in Hamburg, in Stuttgart, wo Menschen ja Sportwettbewerbe ja, bestreiten mussten vor einem weißen Publikum. Übrigens auch der Urgroßvater von Christian Karambö, Willi Karambö, Christian Karambö, französischer Weltmeister 98. Aber interessantes Beispiel zu nennen, es war, Deutschland verliert den Ersten Weltkrieg, Frankreich besetzt Teile des Rheinlandes und mit französischen Soldaten aus afrikanischen Kolonien. Und diese Soldaten gehen natürlich auch Beziehungen mit deutschen Frauen ein. Und deren Kinder, die erleben natürlich früh Rassismus. Und ich bin dann auf Heinz Kerz gestoßen, ein Sohn eines französischen Besatzungssoldaten, spielt super Fußball. Man nennt ihn in Niederolm bei Mainz den schwarzen Bomber. Und der wird, als die Nazis dann an die Macht kommen, muss er zwangssterilisiert werden. Er kommt ins KZ in Dachau und überlebt das KZ. 2000 Menschen übrigens, das ist ja auch nicht so bekannt, 2000 Menschen afrikanischer Herkunft werden in den KZs ermordet. Und Heinz Kerz geht aber nach dem Krieg trotzdem zurück nach Niederolm, engagiert sich als Fußballtrainer, als Schwimmlehrer und ist ein sehr anerkanntes Mitglied der Gesellschaft. Und diese Biografien von schwarzen Fußballern, Trainern, diese frühen Biografien, die muss es doch auch woanders geben in Deutschland. Und da sollten wir alle noch ein bisschen nachschauen und nachforschen, denn die Geschichte des Sports wurde von weißen Männern geschrieben und oftmals wurden Quellen auch zerstört. Und was du dann ansprichst, später in der Bundesrepublik, da können wir weitergehen. Die Geschichte des Fußballs ist eine Geschichte des Rassismus. Das sind die Gastarbeiter, die kommen in der Bundesrepublik, die Rassismus erleben, die nicht willkommen sind, die vom DFB nicht wirklich unterstützt werden. In der DDR, die sogenannten Vertragsarbeiter aus Mosambik, aus Kuba, aus Vietnam, die ihre eigenen Teams gründen, die nicht willkommen sind im Spielbetrieb. Und so kann man das eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter nachzeichnen bis heute. Und das muss man wissen. Und auch deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum in den Fankurven, schauen wir in die Fankurven
Ja,
von
warte,
Wien.
jetzt
Ja,
gehst du mir ein
Entschuldigung.
bisschen zu schnell. Ich wollte
Alles
noch bei
klar.
dem Thema bleiben. Also schwarze Spieler, so wünschten es sich offenbar die Clubs, sollten ihre Schockerlebnisse mit sich selbst ausmachen. Das hast du auch geschrieben in deinem Buch. Mir ist da in den 90er Jahren, 94, diese Affenlaute im Wiener Praterstadion noch so als Schockmoment in Erinnerung. Austria Salzburg spielt, glaube ich, im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Anthony Yeboah wird im Wiener Prater rassistisch beschimpft. Und es war ja dann auch der Spieler, der mit anderen so einen offenen Brief herausgebracht hat. Helft uns, wir wollen kein Freiwild sein. Das erwähnst du auch, schreibst auch darüber. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was du dazu recherchiert hast?
Ja, also diese Periode ist sozusagen der Fixpunkt Anfang der 90er Jahre. Darauf verweisen wir oft, wenn es um die Gegenwart geht, dann sagen wir oft, damals war es ja viel schlimmer. Und das stimmt. Ja, also die frühen 90er Jahre in Österreich, du sprichst es an, auch in Deutschland nach dem Mauerfall, tödliche Gewalt in Rostock-Lichtenhagen, in Solingen, in Mölln, wo Menschen mit Einwanderungsgeschichte angegriffen und teilweise ermordet wurden. Das ist die gefährliche Spitze, aber es gab auch ein gesellschaftliches Klima, es gab rassistische Gesetzgebung und das hat der Fußball zu spüren bekommen. Anthony Yeboah, Anthony Buffo, die haben einen offenen Brief geschrieben, die Bild-Zeitung hat es aufgegriffen und dann eben auch diese erste Kampagne, Mein Freund ist Ausländer. Und das ist ja Wahnsinn, dass wir im Prinzip seit mehr als 30 Jahren solche Kampagnen haben, die sich im Tonfall ändern. Und wir dürfen das eben nicht als historisch abgeschlossene Epoche betrachten. Deswegen war es wichtig, dass ich auch diese Vorzeit nochmal skizziert habe, weil die Versäumnisse von damals sind der Grund dafür, dass sich vielleicht viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht wohlgefühlt haben und noch immer nicht wohlfühlen in den Fankurven, in den Stadien, weil sie damit ganz andere Traumata verbinden, weil sie damit sogenanntes Ausländerklatschen verbinden, weil sie damit ein mehrheitlich weißes Publikum verbinden und ja, eben offenen und mehr oder weniger auch versteckten Rassismus verbinden. Und deswegen ist es wichtig, das aufzuarbeiten, daran zu erinnern. Und das in eine Linie zur Gegenwart zu ziehen.
Ganz interessant finde ich auch das Beispiel dann von Pablo Thiam, der ja dann versucht hat, in die Strukturen vorzudringen, auch in sozusagen in die Führungsetagen bei Vereinen zu kommen. Hat das geklappt oder nicht?
Pablo Thiam ist ein sehr interessanter Gesprächspartner, weil er mit einer Klarheit und einem Selbstvertrauen darüber spricht, dass er oftmals in diesen Konferenzen und Sälen der einzige schwarze Mensch war. Und er sagt, er konnte das aushalten, er hat Selbstvertrauen, aber andere vielleicht nicht. Und der Begriff, der oft gefallen ist in Interviews, war Mikroaggressionen, musternde Blicke, abfällige Gesten. Leute haben das Gefühl, doppelt so viel arbeiten zu müssen. Und selbst meine These, ja, würde mir wünschen, eine Diversity-Quote, Stipendien, Mentorenprogramme, dass man also nachhilft, nicht weiße Menschen in Führungsgremien zu bringen. Aber das würde nicht reichen, indem man nur eine Person oder zwei Personen beruft oder sucht oder beauftragt, weil die müssten dann wiederum sich rechtfertigen, erklären. Sie würden vielleicht unter Beobachtung stehen. Und deswegen muss man das größer und ganzheitlicher angehen. Aber ja, Pablo Thiem hat ja lange die Nachwuchsarbeit erst in Wolfsburg, dann bei Hertha BSC geleitet und ist einer der wenigen. Und schauen wir auf die Trainer. Otto Addo, der das Nationalteam Ghanas bei der WM in Katar betreut hat, lange Talentetrainer bei Borussia Dortmund. Wenn ein Bundesliga-Trainer entlassen wird, wer kommt denn auf die Idee, Otto Addo zu benennen? Also es gibt wenige Beispiele in England, Vincent Kompany zum Beispiel. Aber auch da kann man die eigentlich an zwei Händen abzählen, die schwarzen Trainer, die wir im europäischen Spitzenfußball bisher gesehen haben.
Also da sind wir stark auch beim Thema Chancengleichheit angekommen. Ich würde gern nochmal zurückkommen zu diesen Stereotypen. Da hast du ganz spannende Studien auch in deinem Buch drinnen, Forschungen, wo es auch darum geht, dass in Computerspielen, aber auch in den Medien, in der Sportberichterstattung diese alten Stereotypen reproduziert werden und dann natürlich auch dazu beitragen, dass sich Strukturen nicht wandeln. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Leider ist auch da die Forschungslage zumindest im europäischen Fußball dünn. In den USA, beim Basketball, American Football, da gibt es mehrere Arbeiten. Aber wir haben zum Beispiel eine Studie hier, dass ich Forscher aus Dänemark und Großbritannien mal Fußballspiele, 80 Fußballspiele aus großen Ligen in der Saison 2019, 2020 angeschaut haben und dort die meist ja weißen Fußballkommentatoren, wenn sie Spieler lobend erwähnt haben, dann waren es 60% weiße Spieler und dass auch schwarze Spieler thematisch anders bewertet wurden. Da ging es vor allem um Kraft, Körperlichkeit. Und wie du sagst, das hat sich sogar bis in die Computerspielserie FIFA von EA Sports hineingezogen. Ist eine komplizierte Studie, aber vereinfacht formuliert, dass die digitalen schwarzen Spieler anders programmiert wurden, also bei den sogenannten körperlichen Kompetenzen, Sprintfähigkeit, Sprungkraft und so weiter, also die körperlichen Attribute, auch dort sind schwarze Spieler anders dargelegt. Und das führt eben zu dem Gedanken oder dem Stereotyp, das viele Menschen ja haben, also dass schwarze und weiße Sportler unterschiedliche Veranlagungen haben. Aber es ist nicht so, die Hautfarbe in Anführungsstrichen hat keinerlei Auswirkungen auf Intelligenz, Emotionen und Verhalten. Das muss man immer wieder betonen, aber es hält sich hartnäckig.
Wir kommen zum Ende und was mich dann noch sehr interessiert hat, ist, dass du dir auch angeschaut hast, Mitglieder von Fußballvereinen. Wieso kommt es da häufiger zu bestimmten Einstellungen, zu bestimmten Mustern, vielleicht auch Vorurteilen? Was sind die Ursachen? Geht es um Männlichkeitskult oder um andere Denkweisen? Kannst du dazu noch was sagen?
Das ist ein interessanter Befund, der mich auch überrascht hat. Also die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Bielefeld, die regelmäßig nach menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland forscht, hat diesmal auch in der Ausgabe von 2023 mal gesondert auf den Fußball geblickt und hat zum Beispiel eine Aussage den Befragten vorgelegt. Ich habe die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, aber Zitat, sind schwarze Menschen im Sport talentierter? Und dort wurden Menschen ohne Sportmitgliedschaft befragt und Menschen, die in einem Fußballverein sind. Und diejenigen, die im Fußballverein sind, da sind 10% mehr Zustimmung. Also die Zustimmung ist generell sehr hoch, also weit mehr als 30% stimmen der Aussage zu. Schwarze hätten per se mehr Talent im Sport. Aber bei den Fußballmitgliedern sind es 10% mehr. Da kann man lange, lange drüber spekulieren, warum das so ist. Wir haben ja viele Gründe auch genannt, aber sicher, es geht vor allem dann um die Körperlichkeit. Der weiße Geist, der schwarze Körper, dieses lange koloniale, rassistische Stereotyp. Und Sport ist, da geht es sehr intensiv um Körper. Und deswegen, man kann das ja noch weiter ausführen, wenn es um Langstreckenläufer aus Ostafrika geht, afroamerikanische Basketballer. Also Sport und biologistische Erklärungen, die halten sich hartnäckig. Aber wichtig ist, man kann alles mit sozialen und kulturellen und gesellschaftlichen Argumenten entkräften. Und ja, Im Fußball müssen wir eben über diese feinen Unterschiede sprechen. Nur so verstehen wir, woher der Rassismus kommt. Und so verstehen wir, wie man den Rassismus letztendlich auch bekämpfen kann.
Letzte Frage. Nach dem Mord an George Floyd in den USA 2020 hat er dieses Thema Rassismus in der Gesellschaft und vielleicht auch die Wurzeln dessen, hat das eine neue Ebene erreicht und ist die auch in den Fußball hineingeschwappt? Konntest du das beobachten?
Ja, also der Mord an George Floyd hat vieles angestoßen mit Black Lives Matter und es gab viele Gruppen, postkoloniale Gruppen, die jetzt auch Denkmäler umstoßen, Straßennamen verändern wollen. Dieser übergeordnete Blick, der sollte eigentlich auch im Fußball stattfinden. Es gibt Projekte, aber rassismuskritische, übergreifende Strukturen, die haben wir leider noch nicht. Und wir sollten auch mal in die Welt schauen, ja? Brasilien, wo Vereine gegründet werden, nur um Talente für Europa zu produzieren. In Pakistan werden unsere Fußbälle hergestellt. In Südafrika stehen die Stadien der WM 2010 leer. Einige zumindest. Also ehemalige Kolonien, die auch heute noch für das Vergnügen im europäischen Fußball leiden müssen. Und deswegen sollten wir, wenn es um Rassismus und koloniales Denken geht, auch weit über Österreich und Deutschland hinausblicken.
Ja, lieber Ronny, ich sag vielen Dank für diese Einblicke. Es ist wirklich ein sehr umfangreiches und spannendes Werk, das du zustande gebracht hast. Willst du noch auf etwas besonders hinweisen?
Nein, also ich danke dir für euer Interesse. Es ist nicht selbstverständlich. Ich merke auch an den Reaktionen auf das Buch, dass der Begriff Kolonialismus vielleicht ein bisschen abschreckt und viele als sperrig wahrgenommen wird. Deswegen ist es wichtig, ja, sich die Zeit zu nehmen, das aufzuschlüsseln. Und deswegen, ja, danke für dieses Forum.
Das war der Balestra Podcast Ausgabe 61. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder was auch immer ausrichten wollt, dann geht es am besten direkt an hirt@balestra.at oder über unsere Social Media Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Balestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser werdet Mitglied im Balestra Supporters Club. Alle Infos dazu unter balestra.at. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Balestra Podcast Redaktion, das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast. Cut.
Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.